Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. 21 Millionen Tickets sind bisher verkauft worden. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass hinter jedem Ticket ein Mensch steckt, dann können jetzt 21 Millionen Menschen mitreden, wenn es um das 9-Euro-Ticket geht. Denn so viele haben im Juni die Gelegenheit genutzt, mit Bussen, Trams oder Bahnen einen Monat lang quer durch Deutschland zu fahren. Ein sensationelles Angebot, das den ÖPNV attraktiv machen und auch dem Klima gut tun soll. Aber wie hat das bisher funktioniert? Das wollen wir heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur diskutieren. Zwar nicht mit 21 Millionen, aber mit allen, die uns von ihren Erfahrungen erzählen möchten, unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. War es bisher chaotisch und stressig oder haben Sie die Fahrten vorwiegend problemlos genossen? Wie war es für Sie als Pendler? Was schätzen Sie an diesem Angebot und was könnte besser werden? Vor allem aber interessiert uns, wie die Fortsetzung sein könnte. Das Ticket gilt bis einschließlich August. Und dann? Wie soll der öffentliche Nahverkehr in Zukunft bei uns aussehen? Und vor allem, wie soll er finanziert werden? Für diese Frage haben wir zwei Experten eingeladen. Dr. Katrin Cikan, Bereichsleiterin Umwelt und Verkehr beim Umweltbundesamt und mit Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, über das 9-Euro-Ticket, das Sie beide natürlich schon von Berufswegen nutzen mussten, um Erfahrungen zu sammeln. Frau Cikan, wie war's?
Ja, ich bin ja Pendlerin. Ich pendle zwischen Berlin und Dessau und ich benutze da den RE7, also so eine klassische Pendlerinnenstrecke auch. Und ich habe natürlich gemerkt, dass mehr Leute im Zug gesessen haben, also auch durchaus manchmal zu Spitzenzeiten ein bisschen mehr Betrieb war. Aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich berichten, dass ich nicht außen vor geblieben bin und immer einen Sitzplatz gefunden habe.
Und würden Sie sagen, vor allen Dingen für die Pendlerinnen und Pendler weiter so in diesem Stil?
Also das betrifft natürlich verschiedene Strecken verschiedentlich. Also mein Mann pendelt beispielsweise nach Stralsund an die Ostsee sozusagen. Und da hat man ja auch gerade am Pfingstwochenende ganz Schlimmes gehört, dass da die Züge extrem überfüllt waren und dass es da zu katastrophalen Zuständen gekommen sind. Aber ich glaube, das sind so einzelne Strecken, die sehr überlastet sind, gerade zu besonders attraktiven Ausflugszielen, wo man sich gerade für die Pendlerinnen und Pendler natürlich eine andere Lösung wünschen würde.
Sie sind nicht nur Pendlerin, sondern auch Radfahrerin?
Ja, genau. Bin auch mit dem Fahrrad heute Morgen hierher gekommen durch den frischen Wind.
Konnte das Rad denn immer mit, wann immer Sie mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs waren?
Ich selbst habe das bisher nicht mitnehmen müssen oder wollen, aber wir haben jetzt auch unseren Fahrradurlaub abgesagt dieses Jahr, genau, weil wir gedacht haben, jetzt im Sommer ist es wahrscheinlich zu riskant, mit dem Fahrrad auch im Regionalexpress fahren zu wollen. Und wir haben konkret jetzt als Familie umgeplant, weil wir eben wissen, dass es wahrscheinlich schwieriger wird. Und ich kann mir zumindest aus den Meldungen des VDVs und der Verkehrsunternehmen zusammenreimen, dass es nicht einfach ist, mit dem Fahrrad heutzutage unterwegs zu sein, wenn die Züge so voll sind.
Riskant heißt, genau, also die Züge sind voll und worin besteht sonst noch das Risiko, wenn man mit dem Rad fahren möchte, beziehungsweise das Rad mitnehmen möchte?
Also, dass man nicht reinkommt, das ist natürlich das größte Risiko und dass man möglicherweise auch Umstiegsverbindungen nicht schafft, weil eben zu viele Menschen einfach gerade im System sind und man mit dem Fahrrad dann nicht so gut vorbeikommt.
Da denkt man natürlich spontan, hätte man vorher wissen können, denn es standen ja Tausende vor Regionalbahnen, in die sie nicht mehr reinpassten. Tausende schoben wieder ab mit ihren Rädern, weil sie die nicht mitnehmen durften. Tausende hörten erst am Gleis, dass ihr Zug oder die S-Bahn ausfiel. Herr Pflege, warum war der ÖPNV so schlecht vorbereitet auf dieses 9-Euro-Ticket?
Weil es eine nächtliche Aktion der Politik war. Und niemand von den Ampelkoalitionären vorher mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen oder den Busunternehmen oder den sie vertretenden Verbänden gesprochen hat. Das kam völlig überraschend für alle. Auch die Landesverkehrsminister, wir reden hier über Nahverkehr, das ist Aufgabe der Bundesländer. Auch die Landesverkehrsminister waren völlig überrascht von dem, was da nachts in Berlin ausgebrütet worden ist. Das war ja der Doppelschlag, Tankrabatt für die Autofahrer und das 9-Euro-Ticket, was am Anfang noch 9 für 90 hieß. Da hat sich die Begrifflichkeit im Laufe der Zeit geändert, aber unter der Überschrift 9 Euro für 90 Tage, wobei die 9 Euro eben jeden Monat fällig wären, hat man nachts diese Idee geboren in kleinem Kreise. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing brüstet sich in Gesprächen, dass es seine eigene Idee gewesen sei. Er höchstpersönlich habe dafür gesorgt in der nächtlichen Debatte. Und alle sind komplett überrascht worden. Die Landesverkehrsminister, die am Folgetag getagt haben, es war ein reguläres Treffen, die haben gesagt, das geht nicht, das machen wir nicht. Die wollten es ablehnen. Und die Unternehmen waren auch völlig perplex. Und insofern gibt es eben auch nicht zusätzliche Züge und zusätzliche Busse, die man hätte mit langem Atem vorbereitet in diese heiße Sommerphase aufs Gleis oder auf die Straße setzen
kann. Also man will das ja eigentlich kaum glauben und ist sehr erstaunt. Da wird ja ein unschlagbares Angebot ausgetüftelt, um Kunden zu locken. Dann kommen Millionen Kunden und der ÖPNV ist heillos überfordert. Nochmal nachgefragt, wer plant sowas und wer stimmt sich rein theoretisch mit wem ab? Das ist ja offenbar nicht passiert.
Also rein theoretisch müssen sich, wenn es um den Nahverkehr geht, Bund und Länder und Landkreise abstimmen. Der Bund hat Aktien in dem Spiel, weil er Geld gibt. Er gibt sowieso Geld, die sogenannten Regionalisierungsmittel, jedes Jahr gut 9 Milliarden Euro an die Bundesländer, damit die den Schienenpersonennahverkehr bestellen können. In eigener Verantwortung. Und er muss jetzt beim 9-Euro-Ticket Geld geben, um Einnahmeausfälle zu kompensieren. Weil normalerweise haben ja die Unternehmen, die das anbieten, Fahrgeldeinnahmen. Und die brechen ja durch diese 9 Euro fast komplett weg. Das ist ja wie kostenlos fahren. Und diese Kompensation kommt vom Bund. Das ist pro Monat 1 Milliarde Euro. Also Bund und Länder müssen sich unbedingt ins Benehmen setzen. Und die Landkreise und Gemeinden deswegen, weil der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, der ist Aufgabe der Landkreise. Es ist eine kommunale, freiwillige Aufgabe in den meisten Landkreisen. Die bestellen die Busse, die sagen, wie oft die fahren, zu welchen Preisen und so weiter. Und die alle müssen zusammen so etwas konzipieren. Und das ist Föderalismus pur in Deutschland. Und das dauert normalerweise ewig.
Nun haben die alle 4 Wochen Erfahrung hinter sich. Was ist jetzt schon besser geworden? Also ist man jetzt aktiv geworden, hat gesagt, Leute, jetzt müssen wir ran?
Also für deutsche Verhältnisse nahezu revolutionär ist, dass es überhaupt ein 9-Euro-Ticket gibt, das in ganz Deutschland gilt, das man zentral kaufen kann. Das ist die eigentliche ÖPNV-Revolution für deutsche Verhältnisse. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Also das ist auf jeden Fall, ganz egal wie es weitergeht, mit dem 9-Euro-Ticket ist das schon mal auf der Habenseite zu verbuchen, dass die sich zusammengerauft haben, um sowas auf die Beine zu stellen. Also damit sehen wir, es geht. Mhm. Und wir sehen eben auch, die Menschen wollen das. Es geht nicht nur um den Preis beim öffentlichen Personennahverkehr, es geht auch vor allen Dingen um das Thema, wie einfach ist das? Wer hat Lust? Nicht mal Frau Dr. Cikan oder ich verstehen in fremden Städten die Fahrkartenautomaten. Wenn man davor steht und sich mit irgendwelchen Tarifwaben beschäftigen muss, dann steige ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, aus. Das ist völlig abtörend. Und das ist das Schöne am 9-Euro-Ticket, diese Einfachheit, Flatrate. So, das wollen die Menschen. Sie wollen sich nicht mit Tarifen und Fahrkartenautomaten beschäftigen. Und insofern, das ist auf jeden Fall schon mal ein toller Erfolg, den wir jetzt verbuchen können.
Frau Cikan, zu diesem tollen Erfolg gehört natürlich, dass das 9-Euro-Ticket viele entlastet. Wen denn vor allen Dingen?
Es entlastet vor allen Dingen die Menschen, die pendeln müssen oder die Fahrstrecken zurücklegen müssen im Regionalverkehr und die ein kleines Portemonnaie haben. Also ich selbst bin auch im Zug mit Menschen schon gefahren, die mir erzählt haben, ja, sie sparen jetzt unheimlich viel Geld, weil sie einfach diese Monatskarte, die 50, 60 Euro kostet, tatsächlich jetzt gerade nicht stemmen müssen. Also ich glaube, gerade die Geringverdienenden werden sehr stark entlastet durch das 9-Euro-Ticket und das ist ja auch beabsichtigt gewesen. Ursprünglich war es ja keine Klimaschutzmaßnahme, sondern es war eine Maßnahme, um eben sozial verträglich die hohen Preissteigerungen ein Stück weit abzufangen und in der Inflation, also den Bürgerinnen und Bürgern gerade die, die wenig Geld haben, ein bisschen Geld zurückzugeben. So, das war die ursprüngliche Idee und ich glaube, das Ziel ist auf jeden Fall auch erreicht worden. Zusätzlich zu dem, was Herr Pflege gerade sagte, dass wir eine Revolution haben durch ein einfaches Ticket, was ich auch nochmal unterstreichen möchte. Also ich habe im Thema ÖPNV promoviert unter anderem. Also auch ich finde es schwierig, immer die Tarife zu verstehen. Ja genau, also Nutzerfreundlichkeit ist da wirklich ganz wunderbar mit dieser Flatrate und dadurch ist es auch so attraktiv, dass viele Menschen, die vielleicht bisher eben nicht den öffentlichen Verkehr so stark genutzt haben, jetzt auch mal drüber nachdenken, eine Reise zu unternehmen mit der Bahn, weil es eben wirklich sehr, sehr günstig ist. Und dann sind das auch junge Menschen, das sind Studierende, die davon profitieren und die im Grunde auch Reisen unternehmen können und wieder in den Zug steigen, die das vorher vielleicht nicht so getan haben. Und das ist auch ein positiver Effekt, den wir natürlich erzielen wollten. Nämlich, dass wieder mehr Menschen auch Bus und Bahn für sich entdecken und ausprobieren, weil durch die Corona-Beschränkungen und durch die Corona-Pandemie natürlich die Fahrgastzahlen auch sehr stark zurückgegangen sind. Insofern ist es durchaus erfreulich, dass wir mehr Fahrgäste wieder im öffentlichen Verkehr haben, auch wenn es natürlich punktuell, wie Sie beschrieben haben, dann durchaus zu Auslastungsspitzen kommt.
Nun sollte das eben ein Anreiz sein, auf Bus und Bahn umzusteigen oder zumindest mehr zu nutzen, aber die Klimaziele wollte man eben auch nicht so ganz aus den Augen verlieren. Also das Ganze sollte ja auch dem Klima dienen. Wie sieht denn da das vorläufige Ergebnis aus? Geht die Idee auf?
Ja, das ist ja leider so ein Package. Also es ist ja quasi der Tankrabatt, Herr Pflege hat es schon gesagt, der auch den Steuerzahler, die Steuerzahlerin sehr viel Geld kostet. Also mindestens genauso viel wie mehr, das, mehr wahrscheinlich sogar noch. Als, also man weiß es nicht so ganz genau, man kann es noch nicht so genau ausrechnen. Aber auf jeden Fall mindestens in der Größenordnung. Insofern muss man also beides sehen, den Tankrabatt auf der einen Seite, der natürlich dazu führt, dass vielleicht dann doch auch nicht weniger Auto gefahren wird und das 9-Euro-Ticket, was die Menschen anreizen sollte, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Da würde ich mich jetzt noch nicht dazu hinreißen lassen, eine Umweltbilanz aufzustellen. Aber ich kann grundsätzlich den Hörerinnen und Hörern sagen, dass es immer umweltfreundlicher ist, mit Bus und Bahn zu fahren, wenn man alleine auf die Ausstöße pro Personenkilometer schaut. Das machen wir als Umweltbundesamt regelmäßig, dass wir dazu die Zahlen bereitstellen. Es ist immer besser, mit Bus und Bahn zu fahren, als alleine im PKW zu sitzen.
Herr Pflege.
Also von allem immer nur mehr zu haben und alles anzureizen, wie es eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten in der deutschen Verkehrspolitik üblich ist, dass man alles attraktiver machen möchte, dass man Umweltinnovationen anreizt und das Ganze mit Steuergeld befördert, das ist ja noch kein Klimaschutz. Auch wenn immer mehr Menschen Bahn und Bus fahren, wenn genauso viel Auto gefahren wird wie vorher oder sogar noch mehr wegen eines Tankrabattes, hat man für den Klimaschutz gar nichts gewonnen. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Klimaschutz hat man eigentlich erst dann, wenn durch dieses 9-Euro-Ticket weniger Autofahrten sind. Das hängt genau, wie Frau Gikan sagt, das hängt miteinander zusammen. Das darf man nicht isoliert betrachten und reine Mengensteigerungen im ÖV sind noch kein Klimaschutz. Erst wenn wir weniger Autoverkehr haben.
Für 9 Euro mit der Regionalbahn zum Wochenendausflug, zum Kurztrip an den Feiertagen oder in die Sommerferien, an die Ostsee nach Sylt oder in die Berge. Das war und das bleibt noch 2 Monate lang ein tolles Angebot. Aber was müsste besser werden, damit wir wirklich nachhaltig mobil unterwegs sind? Und wie kann man das finanzieren? Unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Katrin Gikan vom Umweltbundesamt und Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene. Und dann gehen wir nach Filderstadt und erreichen da Bernd Muckenfuß. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Muckenfuß, wie sind Ihre Erfahrungen bisher mit dem 9-Euro-Ticket?
Ich genieße es, weil es für mich einen riesen Luxus darstellt. Ich bin Erwerbsminderungsrentner. Meine Rente ist so gering, dass ich mir den öffentlichen Nahverkehr nicht leisten kann oder kaum leisten kann. Und jetzt habe ich plötzlich die Freiheit, ich kann mit dem öffentlichen Nahverkehr in meiner Nachbarschaft rumfahren und komme mal raus aus meiner Blase. Und das ist einfach nur schön. Und ich wohne im Großraum Stuttgart, also am Rande. Ich bin gut angebunden an den öffentlichen Verkehr, obwohl durch Stuttgart 21 es sehr viel ausfällt und so. Aber ich habe dann halt auch die Zeit, dass ich mal 1-2 Stunden an einem Bahnhof sitze, bis dann doch die S-Bahn kommt, die ich brauche, weil sie wegen Bauarbeiten und so mal wieder ausgefallen ist. Als Pendler hätte ich da natürlich ein Problem. Aber für mich ist es einfach eine Freiheit. Ich habe zum Beispiel einen Termin im Nachbarort beim Arzt gehabt. Ich muss für eine einfache Fahrt 2,65 Euro dorthin bezahlen. Das ist sehr teuer. Für 2,65 Euro kann man sich einiges an Essen leisten. Also laufe ich eben die 5 Kilometer dorthin und laufe halt auch wieder die 5 Kilometer zurück. Jetzt hat es geregnet und ich könnte mich einfach in den Bus reinsetzen und hinfahren. Es war ein tolles Gefühl. Mhm. Und auch irgendwo jetzt, ich benutze es nur mit den Bussen und S-Bahn im Großraum Stuttgart. Ich komme mal woanders hin, ich kann woanders spazieren gehen, ich sehe was anderes. Das ist für mich Freiheit, das ist für mich Luxus. Und ich hatte es vorher nicht und es ging auch. Aber ich werde es vermissen, wenn ich es nach den 3 Monaten mir nicht mehr leisten kann.
Ja, und genau da sind wir beim Punkt, Herr Muckenfuß und Frau Gikan. Noch genießen wir alle diesen Luxus. Herr Muckenfuß sagt, er hat eine unglaubliche Freiheit durch das 9-Euro-Ticket bekommen. Aber wir genießen das zu Schleuderpreisen. Das ist natürlich unmöglich haltbar. Was muss man alles einkalkulieren, wenn man jetzt berechnet, wie Rabatttickets, auf die wir ja weiterhin hoffen, finanziert werden?
Ja, genau, die Finanzierung für ein zukünftiges Ticket, was es auch einfach macht über Systemgrenzen hinweg, also wie auch Herr Muckenfuß es gerade beschrieb, dann einfach in den Bus einsteigen und das genießen können, das muss natürlich auch finanzierbar sein. Also der Bus muss ja trotzdem fahren. Wenn wir weiterhin nur so wenig Geld haben, um den zu betreiben, dann wird dann der Bus leider gar nicht mehr fahren und Herr Muckenfuß muss immer laufen. Das wollen wir auch nicht. Also letztendlich ist es eine große Summe, um die es sich hier handelt, um mehrere Milliarden Euro, die man im Jahr für den öffentlichen Verkehr in Deutschland braucht und der entsprechend von den Ländern und von dem Bund aufgebracht wird und wo man sich eine kluge Lösung überlegen muss, dass man den so gut finanziert, dass das Angebot vor allen Dingen auch noch ausgeweitet werden kann. Also dass vielleicht bei Herrn Muckenfuß die S-Bahn auch immer pünktlich kommt und vielleicht auch noch mehr S-Bahn fahren und gleichzeitig aber der Preis einigermaßen leistbar ist. Und da gibt es jetzt verschiedene Ideen und eine davon wäre, dass man beispielsweise mehr eine Drittnutzerfinanzierung mit dazu zieht oder dass man auch eine andere Art von Ticket anbietet.
Und was heißt Drittnutzerfinanzierung?
Dass man die Menschen, die auch von dem öffentlichen Verkehr profitieren, wie beispielsweise ein Unternehmen, was eine Bushaltestelle vor die Tür gesetzt bekommt, dass die so eine Art Abgabe zahlen und sozusagen das ein Stück weit mitfinanzieren. Also mehr Geld auch in den Topf reinspülen, der eben dann besser gefüllt ist, weil sie natürlich selber Nutzen davon haben, dass ihre Mitarbeitenden oder ihre Gäste auch mit dem öffentlichen Verkehr sehr gut zu ihnen kommen können.
Also ich arbeite bei der Firma A. Ich arbeite bei der Firma A, kann da mit dem Bus hinfahren. Der fährt mich bis vor die Tür dieser Firma.
Genau.
Und die soll sich dann auch daran beteiligen, dass man diese tolle Chance hat.
Genau, und auch mit einem guten Angebot. Ne? Was nutzt, wie gesagt, wenn der Bus zweimal fährt? Die möchten gerne, dass ihre Mitarbeitenden gut zur Arbeit kommen können und dann natürlich auch mit dem Geld, was sie da reinstecken, auch ein gutes Angebot dann bekommen. Also das wäre eine Drittnutzerfinanzierung als eine Möglichkeit. Aber es gibt auch andere interessante Tarifmodelle, wie beispielsweise, was wir heute auch schon kennen, mit dem Semesterticket, wo man so ein solidarisches Ticket hat, also wo im Grunde alle Menschen etwas bezahlen in einen großen Topf und dann auch alle Menschen das nutzen können. Und beim Semesterticket ist ja auch heute schon der Fall, dass die Studierenden einen Semesterbeitrag bezahlen und alle dann quasi beispielsweise für ein gesamtes Bundesland, hier in Berlin ist es zum Beispiel so, dann ein Ticket zu einem sehr günstigen Preis in der Tasche haben.
Herr Pflege, woraus setzen sich denn die Kosten zusammen? Also berechnet man auch die Folgekosten, Auto, Lkw-Verkehr? Also wie konzipiert man den Preis für ein Ticket?
Man geht da ausschließlich betriebswirtschaftlich ran und das ist auch gerade der Fehler, weil in der Wahrnehmung heißt es immer, der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, der wird subventioniert mit Steuergeld, der kann durch Fahrgeldeinnahmen seine Kosten nicht alleine tragen. Wenn man aber volkswirtschaftlich draufschaut, wenn man den gesamthaften Blick hat und die Umweltfolgeschäden mit einrechnet, die Unfallfolgekosten des Verkehrs und zwar bei allen Verkehrsmitteln, dann kommt man zu einer ganz anderen Rechnung. Dann produziert der Straßenverkehr jedes Jahr in Deutschland 141 Milliarden Euro externe Kosten, also Folgeschäden. Ja, und dann ist es eben nicht nur so, dass wir das Geld für die Autobahnen aufbringen als Steuerzahler, die neu gebaut werden oder instand gesetzt werden und Bundesstraßen, sondern dann kommt da noch ganz, ganz viel dazu. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine akademische Übung, die nichts mit uns zu tun hat als Bürgerinnen und Bürger und Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sondern das wird ganz konkret, ist das auch eine Gerechtigkeits- und Verteilungsfrage, weil unabhängig davon, ob ich ein Auto habe oder nicht, muss ich dann als Krankenkassenbeitragszahler die Unfallfolgekosten des Straßenverkehrs mitbezahlen. Und das sind viele Milliarden Euro pro Jahr im Jahr. Die fallen also jetzt auch schon tatsächlich an. Und insofern ist das auch eine Gerechtigkeitsdiskussion. Und wenn ich ganz kurz noch was zum Freiheitsbegriff sagen darf, was Herr Muckenfuß eben sehr eindrucksvoll dargestellt hat. Also ich freue mich über Ihre Rückmeldung, Herr Muckenfuß. Das ist wirklich fast herzergreifend, so wie Sie da schildern, dass Sie jetzt endlich mobil sein können. Und das ist für mich auch eine ganz zentrale Zukunftsperspektive, weil wir sollten nicht nur über Geld reden, sondern Mobilität ist wirklich Freiheit und zwar anders, als die FDP die Freiheit definiert, nämlich mit kein Tempolimit und Rasen auf der Autobahn und die Freiheit des Autofahrers. Für mich ist Freiheit und Mobilität, dass man ohne Auto mobil sein kann und wer möchte, kann natürlich auch Auto fahren. Also die Freiheit, die Verkehrsmittel zu wählen, das ist für mich ein moderner Freiheitsbegriff in der Mobilität und nicht verengt und fokussiert auf das Auto. Und insofern, Herr Muckenfuß, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Sie weiter frei sein können, auch nach dem Zeitraum des 9-Euro-Tickets und eben nicht nur Automobilität immer im Fokus der Politik steht.
Uns erreicht ein Beitrag über Social Media von Anne Günzel. Sie schreibt, mit dem 9-Euro-Ticket bin ich flexibel, bitte auch bei kommenden Entschädigungen berücksichtigen. Ein 30-Euro-Monatsticket wäre ein Anfang. Herr Muckenfuß, wäre ein 30-Euro-Monatsticket auch für Sie ein Anfang? Das wäre 1 Euro am Tag?
Ja, natürlich. Natürlich. Ich gehe zum Beispiel, ich leiste mir den Luxus, als Gasthörer an der Uni teilzunehmen. Ich kann aber nur an einem Tag in der Woche hinfahren, weil die Kosten, die ich außerhalb des 9-Euro-Tickets im Monat habe, so hoch sind, dass ich es mir halt beim Essen absparen muss. Und wenn ich jetzt ein Ticket habe, mit dem ich für 30 Euro die Freiheit habe, den ganzen Monat zu fahren, es wär ein Paradies. Mhm. Es wäre ein Paradies, weil ich zahle für 4 Fahrten zu meiner Uni, in 4 Wochen, zahle ich jetzt 25 Euro. Und dann komme ich bloß dorthin und wieder zurück. Und mit 30 Euro, das wären 5 Euro mehr und ich hätte einen ganzen Monat Freiheit. Das wäre ein Traum.
Herr Muckenfuß, vielen Dank für Ihren Beitrag aus Filderstadt. Und wir gehen von Filderstadt zu Weil am Rhein zu Markus Dembowski. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen nach Berlin ins Studio.
Herr Dembowski, wie schaut es bei Ihnen aus? Wie ist Ihre vorläufige Bilanz mit dem 9-Euro-Ticket?
Also meine Bilanz ist ganz gut. Ich habe das 9-Euro-Ticket, oder eigentlich nicht als 9-Euro-Ticket, ich habe ein Nahverkehrsabo vom Regionalverkehr Lörrach, was jetzt zum 9-Euro-Ticket wurde. Und ich habe es Anfang Juni sehr genossen, wo ich eine Woche an der Ostsee war, dass ich dort auf Rügen in den Bus steigen konnte oder in den Regionalzug oder auch in Berlin später, ohne über irgendeinen Ticketkauf nachdenken zu müssen. Es hat eigentlich im Wesentlichen auch gut geklappt. Also nur einmal habe ich es auf Rügen gesehen, dass der Bus dann voll war und an der Haltestelle niemand mehr mitnehmen konnte. Mhm. Ansonsten sind die Erfahrungen eigentlich sehr gut gewesen.
Was wünschen Sie sich so für die Zukunft an Rabatttickets? Also wir haben ja schon gesagt, zu 9 Euro wird es leider nicht mehr gehen ab September.
Ja, das angesprochene 365-Euro-Ticket im Jahr wäre zum Beispiel schon ein guter Anfang, denke ich. Und vor allen Dingen auch, dass es nicht bloß in einem Verkehrsverbund gültig ist, sondern landesweit oder besser noch wie jetzt bundesweit. Aber ich denke, das muss trotzdem auch einhergehen mit der Verbesserung des Angebots. Also hier in Weil am Rhein, ich wohne im Ortsteil Halting, da ist halt das Angebot nicht ganz schlecht, aber auch nicht wirklich so, dass man es als attraktives Angebot bezeichnen kann. Man hat halt oftmals also eine schlechte Taktung, einmal die Stunde, lange Fahrzeiten, dann klappen die Umstiege nicht, man muss eine halbe Stunde warten oder länger, um dann zum Beispiel nach Freiburg weiterzukommen mit dem Regionalzug. Und dieses ganze System muss aus meiner Sicht verbessert werden. Oder eine andere Anregung, dass zum Beispiel eine Fahrradmitnahme standardmäßig auch in Bussen möglich ist. Man sieht es ja in Städten wie Amsterdam oder in San Francisco, dass es da relativ einfach möglich ist, so ein Fahrrad einfach vorne beim Fahrer in den Ständer reinzustellen. Und dann ist man flexibel und kommt gut von A nach B und hoffentlich dann auch zu einem günstigen Preis.
Ja, gute Anregung, Frau Cikan. Glauben Sie, dass das umsetzbar ist, Fahrradmitnahme zum Beispiel im Bus?
Also da gab es schon verschiedene Testversuche und die wurden immer wieder abgebaut, weil es dann doch nicht so gut handhabbar und nicht so gut genutzt ist. Aber grundsätzlich sehe ich das ähnlich wie der Hörer, dass man da, wo es nötig und sinnvoll erscheint, dann sowas realisieren kann. Aber grundsätzlich bei hochbelasteten Bussen und Bahnen ist eine Fahrradmitnahme natürlich immer schwierig. Und da plädieren wir jetzt eher dafür zu schauen, ob man nicht dann eben ein Leihradsystem vor Ort nutzt und vielleicht dann eben das Fahrrad eben nicht mit in das Verkehrsmittel nehmen muss. Aber grundsätzlich gerade die Kombination von Fußverkehr und öffentlicher Verkehr und Radverkehr und öffentlicher Verkehr ist natürlich eine super Kombination. Wir nennen das den Umweltverbund, dass man eben kein eigenes Auto haben muss, sondern mit diesen öffentlichen Verkehrsmitteln kombiniert jeweils auch ans Ziel kommt und das eben umweltfreundlich und hoffentlich auch immer sehr preisgünstig.
Nun hat Herr Dembowski darauf hingewiesen, dass es Sozialtickets und vergünstigte Tarife natürlich gibt, aber dass das alles so furchtbar kompliziert ist. Wie kann man daran arbeiten? Arbeitet man daran, Herr Pflege?
Bislang in Deutschland nicht wirklich. Es gibt jetzt ein allererstes Hoffnungszeichen, und zwar in dem noch nicht verabschiedeten und veröffentlichten Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung, das eigentlich für Ende Juni angekündigt war und nun hoffentlich in den nächsten Tagen das Licht der Welt erblickt. Da ist eine Passage drin, die ist auf den letzten Metern auch schon in Erfahrung oder in Kenntnis der Erfahrung aus dem 9-Euro-Ticket ist diese Passage da reingekommen, dass man in Anlehnung an das österreichische Vorbild sich durchaus als Bundesrepublik Deutschland vorstellen kann, die Tarife einfacher zu machen und so eine Flatrate für den Nahverkehr einzuführen. Das ist alles noch sehr unverbindlich formuliert. Ich hoffe, diese Passage bleibt drin. Aber das wäre ein hoffnungsvolles Signal von der Bundesregierung.
Herr Pflege, der ÖPNV oder die Öffis, wie die Kenner und Pendler gerne sagen, sollte attraktiver und bezahlbarer werden. Aber zu attraktiv gehört natürlich auch zuverlässig und unkompliziert. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Wie stehen denn die Chancen dafür, dass der Tarifdschungel gelichtet wird?
Ich glaube, Millionen 9-Euro-Ticket-Besitzerinnen und Besitzer, das ist eine Masse von Menschen, die das jetzt erlebt haben, wie schön das ist, diese Freiheit zu haben mit einer Flatrate im öffentlichen Personennahverkehr, die werden der Politik ordentlich einheizen. Dieses Thema kriegt die Bundesregierung und kriegen auch die Landesministerien nicht mehr weg. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Wir haben ja erst einen Monat hinter uns, zwei liegen noch vor uns. Und es werden viele, viele Millionen Menschen sagen, Mensch, sowas will ich immer haben. Mhm. Genauso wie wir das eben von dem Herrn Muckenfuß hatten, da gibt es ganz, ganz viele von. Und insofern bin ich optimistisch, dass wir zeitversetzt, nicht im unmittelbaren Anschluss an das 9-Euro-Ticket, aber zeitversetzt, vielleicht, wenn es optimal läuft, schon im nächsten Jahr, uns in diese Richtung Flatrate für den Nahverkehr bewegen, zu günstigen Tarifen. Aber ganz wichtig, was Herr Dembowski eben gesagt hat, diese ganze Preisüberlegung, dieses ganze einfacher machen wollen von den Nahverkehrstarifen, das muss unbedingt parallel einhergehen mit der Verbesserung des Angebotes. Also bitte, bitte nicht den Fehler machen, dass man nur über Preise redet oder nur über Flatrates. Das Angebot muss besser werden, sonst ist es eben keine Alternative zum eigenen Auto.
Bleiben wir trotzdem kurz bei den Preisen, Frau Tschikan. Woran scheitern denn bisher einheitliche Preise, einheitliche Tarifzonen?
Ja, Herr Pflege hat es ja schon angesprochen, das föderale System. Also die Länder sind in der Regel für den öffentlichen Verkehr zuständig und manche gründen dann einen Verkehrsverbund, andere auch nicht. Also es gibt auch in Deutschland noch einige Flecken, wo es eben keine Verkehrsverbundabdeckung gibt. Das ist durch die Strukturen, durch die Gesetze, durch die Regelungen, die wir bisher haben, so ein Flickenteppich geworden. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, jetzt im Rahmen dieser ganzen Debatte darüber nochmal nachzudenken, wie man da vielleicht zu einer vereinfachteren Struktur, zu einer einheitlicheren Struktur kommen kann, damit eben das möglich wäre, so ein einheitliches Ticket auch für ganz Deutschland machen zu können.
Herr Pflege hat gesagt, er hofft sehr darauf oder er setzt sogar darauf, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich einbringen und dass die, wie haben Sie gesagt, der Regierung einheizen. Fragen wir mal Horst Glitz aus Wermelskirchen, ob er das auch vorhat. Schönen guten Morgen, Herr Glitz.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ja, eigentlich sind schon fast alle Themen angesprochen worden, die ich auch so zu vermelden hätte. Also so eben die, also ich war, kurze Geschichte vorher, ich habe 5 Jahre gependelt, habe dann irgendwann mal aufgrund der Unzuverlässigkeit und auch aufgrund, ja, dieses starren Preissystems bei den VRR und bei den Verkehrsverbünden, habe ich das Ticket dann wieder auslaufen lassen. Weil ich wohne genau vor Grenze. So, und ich konnte dieses Ticket nur in eine Richtung nutzen, zu meiner Arbeitsstelle, weil alle, sagen wir mal, meine Bekannten waren genau in der anderen Richtung. Ich habe aber noch nicht, ich habe zwar 120 Euro im Monat bezahlt dafür, ich fahre eine weite Strecke, so, aber ich konnte noch nicht mal ein Zusatzticket kaufen. Und am Wochenende konnte ich 3 Personen unter 15 mitnehmen. Sorry, tut mir leid. Ne? Das war schon irgendwie ganz, ganz seltsam. Und irgendwann mal hatte ich also wirklich dann, ja, keine Lust mehr drauf, weil also irgendwo, es hat mir nichts gebracht. Ich habe es nicht ein einziges anderes Mal ausgenutzt als eben zur Arbeit und zurück. So, und da frage ich mich auch, also ich pendle 60 Kilometer am Tag, so, und eine Strecke, so, und da frage ich mich, warum kann man nicht einen Zirkelschlag einfach machen? Von da aus starte ich 60 Kilometer im Umkreis, alles frei, von mir aus. Das hätte ich super gefunden, weil da wäre nämlich die andere Richtung auch mit drin gewesen. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum sowas nicht geht. Ich habe ja schon, Herr Pfleger hat das ja angesprochen, ist ein Flickenteppich, der so wahrscheinlich, wo auch wirklich jede Menge Interessen, irgendwelche auch persönliche Interessen vielleicht reinspielen. Also ich will hoffen, dass sich da was ändert. Die andere Sache ist vielleicht nur eben nochmal eben diese Unzuverlässigkeit. Als Pendler So, ich hatte dann irgendwann, man hat ja nicht genug Zeit. Man steht ja auch viel auf Bahnhöfen rum, also es betrifft jetzt hauptsächlich die Bahn. Mhm. Ich würde mal sagen, so im städtischen Bereich, da funktioniert der ÖPNV eigentlich ganz gut, oder in den meisten Städten, was ich festgestellt habe, funktioniert er ganz gut. Mhm. So, aber als Pendler bin ich auch darauf angewiesen, dass die Sache pünktlich kommt. Ich muss ja, ich habe zwar flexible Arbeitszeiten, das kann ich sehr flexibel handhaben, aber ich muss jede Verspätung, muss ich nacharbeiten. Mhm. Das heißt, also mein ganzer Zeitplan fällt natürlich auseinander. So, oder ich muss so großzügig planen, dass ich dann vielleicht, wenn es dann wieder klappt, wieder unheimlichen Leerlauf dazwischen habe. Also irgendwo, also die Zuverlässigkeit lässt wirklich sehr zu wünschen übrig. Und jetzt nutze ich das, ich hatte Urlaub und davor habe ich jetzt, jetzt nutze ich das seit 2 Wochen. Ja, und ja, ich muss sagen, naja, also von den, sag ich mal, 10 Tagen waren nur 3 Tage, wo ich sagen kann, ja gut, das hat geklappt. Mhm. So wie es planmäßig vorgesehen ist.
Herr Glitz, ich erzähle Ihnen mal, was unser Hörer Matschik Rusam uns schreibt. Ich steige im September aufs Auto um. Nach 15 Jahren Bahn sehe ich keine Besserung und das 9-Euro-Ticket beweist wieder, in welch desolatem Zustand sich der ÖPNV in Deutschland befindet. Seit Anfang Juni gibt es keinen Tag, an dem die Züge auf meiner Strecke pünktlich fahren. Sind Sie so weit wie Herr Rusam? Sagen Sie, ich weiche auch ab vom ÖPNV und steige aufs Auto um? Oder bleiben Sie dabei und hoffen auf Besserung?
Also ich bin ja vor 2 Jahren ausgestiegen, weil es war einfach unmöglich. Ich habe da in dem Jahr 80 Stunden nur auf irgendwelchen Bahnhöfen verbracht.
Also Sie sind richtig ausgestiegen. Sie fahren überhaupt nicht mehr öffentlich, gar nicht mehr.
Nee. In den 9-Euro-Ticket bin ich wieder reingestiegen. Mhm. Ja, weil es war mir auch, das Ticket war es nicht wert. Ich meine, für 120 Euro im Monat. Ich habe zum Glück ein super kleines Auto, was sehr, sehr wenig Sprit verbraucht. So, ich habe nochmal nachgerechnet. Gut, also jetzt mit Steuern und Versicherung vielleicht nicht ganz, aber ich lag fast in dem Preis von diesem Ticket. So, und dann muss ich natürlich sagen, erstmal bin ich länger unterwegs. So, was mir aber nichts macht, weil ich eigentlich gar nicht mal so gerne Auto fahre und ich es doch wirklich sehr entspannend finde, wenn ich da am Zug lesen kann oder einfach nur so aus dem Fenster gucken, träumen, wie auch immer. Also ich bin da echt positiv gegen eingestellt. Nur zu dem Preis.
Nicht mehr.
Es wird einfach das, sagen wir mal so, Ihnen wird das Angebot, was man Ihnen macht, wird nicht geliefert.
Ja, Frau Tschikan, Sie zu Herrn Glitz?
Volle Zustimmung. Also ich kann Sie sehr gut verstehen und sehr gut nachvollziehen und das ist auch die Stimme, die die Politikerinnen und Politiker tatsächlich hören sollten. Also wir brauchen ein attraktives Angebot, das ist das A und O. Man muss zuverlässig von A nach B kommen. Man muss sich darauf verlassen kommen, dass man pünktlich zur Arbeit kommt und auch irgendwann wieder gut nach Hause kommen kann. Also das Angebot ist wirklich der Kernfaktor und das dann auch noch zu einem günstigen Preis. Also sowas brauchen wir, damit wir eben mehr Menschen wieder in den öffentlichen Verkehr holen oder auch die bei dem öffentlichen Verkehr halten, die das Angebot bisher schon nutzen. Und da haben wir ein großes Defizit. Also ich bin auch froh, dass wir das in der Sendung jetzt ansprechen, weil natürlich ist nicht alles super. Ja? Also wir haben klar ein tolles Schnupperangebot, aber an vielen Stellen wird auch da wieder deutlich, es gibt ganz starke Defizite, es gibt Risse quasi in diesem schönen Bild und da muss dringend was getan werden und dafür muss Geld in die Hand genommen werden. Das heißt also, man braucht einerseits Geld für Verbesserung des Angebotes, mehr Busse, pünktlichere Bahnen, zuverlässigeres Serviceangebot und gleichzeitig muss man aber auch mehr Geld zur Verfügung haben, um günstigere Tickets anbieten zu können. Also dass man eben, wie jetzt gerade der Hörer das geschildert hat, für einen günstigen Preis vielleicht auch so einen Kilometer Flatrate hat, ja, egal ob man jetzt genau die Strecke zur Arbeit fährt oder nicht. Also wir brauchen beides und nochmal ein Plädoyer dafür, wir müssen unbedingt in ein besseres Angebot investieren, also größere Züge, zuverlässige Infrastruktur, dass eben nicht Weichen ausfallen und was auch immer dann wieder passieren kann.
Herr Pflege, wenn jetzt immer mehr Leute so handeln wie Horst Glitz und aussteigen und sagen, ich fahre jetzt wieder Auto, ist das der Druck, den Sie sich wünschen, weil Sie gesagt haben, Sie sind der festen Überzeugung, dass die Nutzer der Regierung einheizen werden? Meinen Sie das?
Nein, natürlich wünsche ich mir nicht, dass die Leute wieder aussteigen. Ich wünsche mir, dass die Leute drin bleiben und wenn sie drin sind, den Druck auf die Politik ausüben. Und ich bin auch Herrn Glitz dankbar für sein Statement eben, weil wir haben bislang auch durch die ersten Hörerreaktionen sehr viele positive Aspekte vom 9-Euro-Ticket thematisiert. Aber es gibt eben auch Dinge, die jetzt an die Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes kommen, die kurz auch vorm Kollaps sind. Und wir haben jetzt einfache Tarife angesprochen. Wir haben gesagt, der Preis muss günstig sein und wir haben sehr viel über die Ausweitung des Angebotes gefahren. Wie oft fahren die Züge und Busse? Das sind alles wichtige Aspekte. Und Herr Glitz hat eine neue Perspektive reingebracht, die Verlässlichkeit. Er hat gesagt, er ist ausgestiegen vor 2 Jahren, weil die Züge zu oft unpünktlich waren. Und das ist ja etwas, was im Moment Millionen Menschen in Deutschland umtreibt, dass die Züge nicht pünktlich sind. Und das hat nämlich gar nichts damit in erster Linie zu tun, wie viele Züge fahren auf dem Netz oder wie viele Busse sind in Deutschland unterwegs. Das hat etwas mit der Infrastruktur zu tun. Wir haben in Deutschland jahrzehntelang das Schienennetz vernachlässigt. Und ich will 2 Zahlen nennen oder 3 Zahlen, damit die Hörerinnen und Hörer das vielleicht relativ komprimiert nachvollziehen können. Es gab 1994 die sogenannte Bahnreform. Das sind also die Deutsche Reichsbahn in der DDR und die Deutsche Bundesbahn sind zur Deutschen Bahn AG Aktiengesellschaft verschmolzen. Und seit dieser Bahnreform 1994 ist das Schienennetz in Deutschland um 15% geschrumpft. Und die Verkehrsleistung im Personenverkehr, das ist jetzt Nah- und Fernverkehr zusammen, die ist um 41% gestiegen. Also immer mehr Menschen fahren auch schon vor dem 9-Euro-Ticket Bahn. Und im Schienengüterverkehr ist die Verkehrsleistung um 84% gestiegen seit diesem Zeitraum, bei einem geschrumpften Netz. Das Straßennetz in Deutschland, das wächst und wächst jedes Jahr. Und wir haben natürlich auch eine steigende Nachfrage. So, und jetzt hat der Bund angefangen, endlich umzusteuern, endlich mehr Geld für die Schieneninfrastruktur zu investieren. Und wozu führt das? Zu einer Vielzahl von Baustellen. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum die Züge jetzt auch so unpünktlich sind. Und da muss bei der Schieneninfrastruktur jetzt ganz viel passieren in Sachen Investition und besseres Baustellenmanagement, damit die Leute nicht abspringen, wie Herr Glitz das vor 2 Jahren getan hat.
Für besseres Baustellenmanagement und überhaupt Baustellen in Angriff nehmen zu können, braucht man Menschen. Sind die da? Haben wir genug Arbeiter? Haben wir genug Manager, die das in die Hand nehmen?
Ja, genug gibt es ja nie in heutigen Zeiten. Wir haben ja in allen Branchen eigentlich mehr oder weniger stark ausgeprägt Fachkräftemangel. Aber die Eisenbahn steht gar nicht so schlecht da im Vergleich zur Gastronomie, zum Flugverkehr. Ja, ich meine, da ist das Chaos ja potenziert, was wir im Flugverkehr erleben. Dagegen ist ja die Eisenbahn fast schon paradiesisch zuverlässig und das will was heißen. Also der Flugverkehr toppt ja im Moment alles. Ja, die sagen tausende Flüge ab, da stehen Koffer seit über einer Woche, tausende Koffer rum in Deutschland und werden nicht weiter transportiert, weil das Personal fehlt. So schlimm ist es bei der Eisenbahn nicht. Der Lokführerberuf, der jahrelang als Inbegriff eines Mangelberufes galt in Deutschland, der ist gar nicht mehr auf Platz 1 bei der Mangelliste. Das liegt daran, dass die Eisenbahn während der Corona-Zeit niemanden entlassen hat. Es ist auch niemand in Kurzarbeit gegangen und in vielen Branchen sind die Menschen abgewandert. Die haben gesagt, Mensch, wenn ich schon in Kurzarbeit hier gehen muss, dann kehre ich der ganzen Branche den Rücken. Und insofern ist das bei der Eisenbahn mit den Arbeitskräften zwar nicht alles im grünen Bereich, das wäre jetzt nicht zutreffend, aber es ist im Vergleich zu einigen anderen Branchen relativ komfortabel.
Herr Glitz, vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht aus Wermelskirchen. Ich möchte noch Inge Breitenstein mit aufnehmen, die uns schreibt, ich bin eine 70-jährige Rentnerin, lebe seit 27 Jahren ohne Auto und organisiere mein Leben zu Fuß mit dem Rad und dem ÖPNV. Ich habe viele Urlaubsreisen in der Kombination Bahn und Rad gemacht und auf diese Weise Deutschland und die Nachbarländer umweltfreundlich entdeckt. In diesem Sommer kann ich diese geliebte Art zu reisen aber ganz vergessen, denn ich kann nicht damit kalkulieren, mit dem Rad im Zug mitgenommen zu werden. Das hat mir das Reisen mit der Bahn ohne Rad im Juni deutlich gezeigt. Die Züge waren viel zu voll. Wenn es wenigstens bei den vielen Nutzern des 9-Euro-Tickets zu einem dauerhaften Umdenken führen würde. Damit rechne ich aber nicht. Ich habe nachgefragt. Das Auto wird weiterhin im Mittelpunkt bei den meisten stehen. Das schafft keiner ab. Und am Telefon in Frankfurt am Main wartet Thomas Bauer. Guten Morgen, Herr Bauer.
Morgen in die Runde. Ich wäre dafür, dass man quasi den ÖPNV gleich kostenlos macht und dieses unsinnige Einsammeln der 9 Euro unterlässt. Weil wenn man sich auf ganzer Linie anschaut, was das für Kosten auch noch verursacht, sind die Kosten höher wie quasi die Einnahmen. Und ich habe was grundsätzlich gegen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Sie haben gerade gesagt, ich muss sofort einhaken, Herr Bauer. Sie haben gerade gesagt, den ÖPNV kostenlos machen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, richtig.
Wie stellen Sie sich das vor? Also alle fahren für gar kein Geld. Kostenlos.
Ja, was heißt kostenlos? Das Problem ist, wurde ja schon mal mit den externen Kosten des Straßenverkehrs argumentiert. Habe ich so nebenbei mitbekommen. Das würde ich gerne nochmal kurz ausführen, weil bei kostenlosen ÖPNV profitiert natürlich auch der Porsche-Fahrer massiv, um es mal deutlich zu sagen. Indem die Straßen halt deutlich leerer sind. Jetzt erst gestern oder vorgestern kam eine schöne Statistik von TomTom, wenn das noch jemand kennt, der Google Maps benutzt. Also es war mal so ein Navi-Hersteller, der ja immer noch existiert. Der hat mal so Staudaten und so weiter ausgewertet, die er noch hat. Da zeigt er, dass der Stau doch noch schon ein gutes Stück zurückgegangen ist, trotz Kosten von 9 Euro und so weiter. Und noch kein Gewöhnungseffekt. Das heißt, wenn wir einen kostenlosen ÖPNV haben, könnten wir uns zum Beispiel auch den Ausbau von vielen Straßen und so weiter sparen. Und Straßenausbau, Autobahnausbau auf drei, vier, fünf Spuren ist teuer, sehr, sehr teuer. Das heißt, insgesamt würden wir wahrscheinlich auch noch Kosten sparen. Das heißt natürlich, wir müssen auch in die Schiene investieren. Das heißt, es gibt keine einfachen Wagen mehr, sondern Doppelstockwagen, überall die Zuglänge auf maximale Bahngleislänge oder sogar noch weiter erweitern. Also alles, was technisch möglich ist, an Kapazität ins Netz packen.
Herr Bauer, ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie dieser Vorschlag ÖPNV kostenlos machen finanziert werden kann.
Ja, ich habe es ja gerade gegen. Wir müssen ja auf volkswirtschaftlicher Sicht rechnen. Das heißt, es ist ja gar nicht so teuer. Allein durch die Einsparung des ganzen Personals von den Verkehrsverbünden und so weiter, wo es eigentlich oft darum geht, irgendwelche Leute unterzubringen, irgendwie so ein Gnadenbrot aus der Politik zu geben. Das ist genauso wie mit unseren 110 Krankenkassen. Kein Mensch braucht 110 Krankenkassen, 110 Vorstände. Genauso halt Verkehrsverbünde. Und keiner braucht dann die Automatenaufsteller mehr, die dann andauernd kaputt gehen durch Randalierung und so weiter. Sondern wir brauchen nur noch wirklich Kernpersonal, das dann halt wirklich, wenn Verspätungen sind und so weiter, Leuten am Bahnhof und so weiter hilft.
Ja, Herr Bauer, Herr Pfleger hat das dringende Bedürfnis, mit Ihnen zu sprechen. Er hat gerade den Finger gehoben. Vielen Dank erstmal für diesen Beitrag. Herr Pflege.
Ja, Frau Steinhauer. Herr Bauer, auch wenn ich vorhin von den volkswirtschaftlichen Kosten des Verkehrs gesprochen habe, in dem Punkt bin ich nicht bei Ihnen mit dem kostenlosen ÖPNV. Die Argumente, die Sie genannt haben, sind zwar isoliert betrachtet jetzt erstmal richtig und alle nachvollziehbar, dass man an anderer Stelle ja auch viel einsparen kann, wenn es mehr ÖPNV gibt und insofern die Rechnung volkswirtschaftlich aufgehen kann. Aber mein Punkt, warum ich anderer Meinung bin als Sie, ist, das darf eigentlich nicht als Maßnahme am Anfang stehen, sondern sowas kann man machen, wenn die Verkehrswende eingeleitet ist, wenn sie auf gutem Wege ist. Und dann kann man so einen radikalen Schritt versuchen. Luxemburg ist der einzige Staat weltweit, der im ganzen Land kostenlosen ÖPNV hat. Das wird gut angenommen, das ist eine sozialpolitische Maßnahme, das ist aber bei denen nicht die Maßnahme 1, damit haben die nicht ihre Verkehrswende begonnen, sondern sie sind seit vielen, vielen Jahren dabei, immense Summen in das Schienennetz zu stecken und die Straßenbahnlinien neu zu bauen. Also die schaffen erst das Angebot und machen als Maßnahme 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, welche Nummer das nun im Detail ist, dann so eine Preismaßnahme, aber auch ganz stark unter Kommunikationsgesichtspunkten und sozialpolitisch motiviert.
Seit wie vielen Jahren machen die das in Luxemburg?
Mit dem kostenlosen ÖPNV, das hat mit Corona angefangen. Es ist also noch relativ frisch, deswegen sind auch die Fahrgastzahlen noch nicht wirklich vergleichbar, jedenfalls am Anfang nicht. Aber mittlerweile, wo Corona ja auf dem Rückzug ist, kann man ganz klar sagen, die Fahrgastzahlen sind höher, als sie je waren. Also heißt, es bringt den gewünschten Effekt. Aber das darf nie die Maßnahme 1 einer Verkehrswende sein. Und das wollte ich eben noch sagen, auch zu dem, was Herr Bauer sagt. Wir in Deutschland sind eben nicht in dieser komfortablen Situation wie Luxemburg. Wir haben noch nicht mal die Verkehrswende eingeleitet. Wir sind nach wie vor Autoland pur. Hier dreht sich alles ums Auto. Und ich würde auf keinen Fall die Milliarden jetzt nur in kostenlosen ÖPNV investieren, sondern wir sollten das Angebot für die Verkehrswende auf den Weg bringen. Mehr Schienen, mehr Bus und Bahn, die Infrastruktur ausbauen und dann kann man über solche Dinge nachdenken.
Ganz wichtigen Punkt, den Herr Bauer auch angesprochen hat, Verkehrsverbünde. Dazu schreibt uns Thomas Sablonski aus Wittenhäfen. also Ruhrgebiet. Die Verkehrsverbünde müssen zusammengelegt werden. Hier im Ruhrgebiet haben wir unzählige. Warum? Ist das eine gute Idee Richtung Zukunft, Verkehrsverbünde zusammenzulegen, damit dieses Klein-Klein aufhört?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man den Schienenpersonennahverkehr sich anschaut, dann haben wir sogenannte Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs. Ein schreckliches Wort, aber das sind diese Regieeinheiten, die unterhalb der Bundesländerebene sich um die Bestellung des Schienenpersonennahverkehrs kümmern, um die Angebote sozusagen. Und da gibt es pro Bundesland in der Regel mehrere. Das ist eine Kleinstaaterei, die der Sache nicht dient. Ich wünsche mir im Schritt 1, dass wir zumindest für den Schienenpersonennahverkehr einen Aufgabenträger pro Bundesland hätten, so wie das in Niedersachsen zum Beispiel jetzt schon der Fall ist. Gut, da haben wir streng genommen zwei, aber da ist einer, der fast das ganze Bundesland abdeckt. Das macht vieles einfacher. Also insofern zusammenlegen, ganzheitlicher denken, genau der richtige Weg. Und eigentlich muss man das sogar auch mit dem Bus kombinieren, sodass man dann noch einen Schritt weiter geht.
Herr Bauer, vielen Dank für Ihren Anruf. Eine Mail kommt aus Stuttgart von Christoph Sabadinovic. Ich fahre seit über 20 Jahren wöchentlich viermal mit dem Auto zur Arbeit, circa 37 Kilometer, einfache Fahrt. Durch das 9-Euro-Ticket habe ich endlich den Absprung geschafft und bin auf die öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen. Das geht hier in der Stuttgarter Umgebung auch sehr problemlos. Bin sehr, sehr glücklich darüber. Danke für diese Mail aus Stuttgart und wir gehen telefonisch weiter nach Kiel zu Jens Schneider. Guten Morgen, Herr Schneider.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Prinzipiell erstmal vorweg, das mit dem 9-Euro-Ticket ist natürlich sehr positiv. Also ich finde es ja total fast übertrieben. Also für 9 Euro einen Monat lang quer durch ganz Deutschland zu fahren mit allen Zügen, Bussen und Bahnen, das ist natürlich schon... Ich bin der Meinung, das ist auch völlig richtig, aber es gibt so viele Aspekte. Ich bin jetzt gerade auf der Autobahn unterwegs. Also die Leute alle auf die Bahn, das wird Chaos pur. Das schafft die Bahn nie, auch in 100 Jahren nicht. Pendler, warum, also wenn ich mir jetzt überlege, jetzt fahren, es gibt Pendlerpauschale und ich fahre mit einem 9-Euro-Ticket. Ich bescheiß im Grunde genommen den Staat. Das ist überhaupt nicht durchdacht. Wenn mir jemand ja nachweisen kann, dass er mit der Bahn zur Arbeit fährt, dann kriegt er die Bahn umsonst. In Wien ist der, wenn ich das richtig mal informiert bin, der öffentliche Nahverkehr in den Städten müsste nun nicht umsonst, ich sag mal, 1 Euro pro Tag ist er wenigstens drin. Woraus das finanziert wird? Steuergelder. Es werden so viel Steuergelder verbraten für irgendwelchen Kram. Jahrbuch der Steuerzahler, Elbphilharmonie, Flughafen, Diätenerhöhung, okay. Kleinkram, was weiß ich, 1+1=2. Aber prinzipiell finde ich es richtig, aber da das, was jetzt noch kommt, wir waren gerade bei Verbünde. Um was geht's denn hier in unserer Gesellschaft? Profite, Gewinne. Solange das privat ist, will der Mann Gewinn machen. Und dann interessiert ihn das überhaupt nicht übers Klima. Das interessiert überhaupt keinen. Die schwarze Zahl unten interessiert einen. Wenn das nicht wirtschaftlich geht, dann wieder staatlich. Und dann muss es subventioniert werden, um fürs Klima was zu tun. Denn jetzt, ich frage mich ja auch die ganze Zeit mittlerweile, was ist der wirkliche Grund gewesen des 9-Euro-Tickets? Denn jetzt wird über Klima diskutiert. Der Grund ist doch eigentlich der gewesen, die Leute zu entlasten. Wenn man, also, ich weiß es nicht. Irgendwie finde ich, wenn sie was vorhaben, sollen sie es machen. Wenn sie die Autos komplett abschaffen wollen, bitte, Karten auf den Tisch, sollen sie Lösungen finden, technisch, wie auch immer. Ist ja machbar, aber... Ich weiß es nicht. Es ist auch, ich bin mit der Bahn gefahren zweimal. Aus privaten Gründen, beruflichen Gründen bin ich absoluter Auto- oder Lkw-Fahrer. Aber ich bin mit der Bahn zweimal gefahren und breche den Stock. Das hat perfekt geklappt. Ich habe einen Notfall gehabt, das Fahrzeug ist ausgefallen. Die haben super nett mit zigmal umsteigen. Das hat super geklappt, gar keine Frage. Preislich für das eine Mal in Ordnung, aber jeden Tag mit der Bahn. Wenn ich bei mir auf dem Land irgendwo in die Stadt rein will, keine Verbindung, Tieresteuer, also setze ich mich ins Auto, das ist günstiger.
So, Stichwort Land ist auch ganz, ganz wichtig. Herr Schneider, Sie haben ganz viele wichtige Sachen zusammengepackt. Frau Cikan, ich schreibe mir jetzt mal auf Land, weil wir darüber auch noch reden müssen, über die Region. Und Sie antworten Herrn Schneider das, was Ihnen gerade durch den Kopf gegangen ist.
Genau, vielen Dank, Herr Schneider. Also Sie haben ganz viele Dinge angesprochen. Also einmal ein 9-Euro-Ticket als Dumpingangebot, als Schleuderangebot. Ja, es ist ja dafür gedacht gewesen, sozial schwache, finanziell schwache Menschen zu unterstützen. Also es war so quasi ein soziales Abfederungsangebot und nicht ein Klimaticket in dem Sinne. Und Sie haben es angesprochen, die Schizophrenie oder die Doppelköpfigkeit der derzeitigen Politik. Also auf der einen Seite möchten wir gerne, dass die Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren aus volkswirtschaftlichen Gründen. Mit dem gleichen Werf werden wir aber das Autofahren weiter unterstützen. Ich hatte es ja schon angesprochen, den Tankrabatt. Sie selbst haben die Pendlerpauschale genannt, also die ja auch nochmal erhöht worden ist. Also wo das Autofahren ja auch nochmal, sag ich mal, gestützt wird, ja, wenn man lange Wege mit dem PKW zurücklegt, dann auch von der Steuer was zurückbekommt. Also das ist ein Stück weit schizophren. Also da wollen wir auf der einen Seite eine Sache aufbauen und mit der anderen Hand reißen wir sie wieder ein. Da muss man umdenken, da muss man zu einem ganzheitlichen Konzept kommen und gerade diese, wir als Umweltbundesamt nennen das umweltschädliche Subventionen, also die Dinge, die der Umwelt schaden und der Staat sie aber trotzdem in irgendeiner Form subventioniert und finanziert. Dazu zählt eben auch das Dieselprivileg und dazu zählt auch die Kerosinsteuerbefreiung beispielsweise. Also das sind im Verkehrsbereich, kann ich Ihnen sagen, 30 Milliarden Euro jedes Jahr, die der Staat sozusagen durch Subventionen also nicht einnimmt. Und die könnte man ja auch in andere Sachen stecken. Also beispielsweise in einen Ausbau der Infrastruktur, um da den öffentlichen Verkehr von einem besseren Angebot profitieren zu lassen. Sie sprachen, genau, also ich möchte noch mal zu dem Thema Klimaschutz, weil Sie sagten, ja, es ist ja eigentlich gar kein Klimaticket. Genau, das ist der Punkt. Also wenn all die Menschen, mit denen Sie jetzt, Herr Schneider, auf der Autobahn unterwegs sind, mit dem öffentlichen Verkehr fahren sollten, das wird man tatsächlich nicht wegkriegen. Herr Pfleger hat zwar gesagt, vielleicht irgendwann mal perspektivisch, er hat mir das so nonverbal signalisiert, aber ich glaube, das nicht. Also das Ziel der Bundesregierung ist eine Verdopplung der Fahrgastzahlen und das ist schon sehr ambitioniert. Also da muss man sehr viel ausbauen, sehr viele neue Fahrzeuge anschaffen. Und das Problem ist aber, dass der Großteil der Treibhausgase im Verkehr in Deutschland entsteht auf den deutschen Straßen. Also die ganzen Autos, die ganzen LKWs, die rumfahren, das ist eigentlich das Hauptproblem. Der öffentliche Verkehr ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, den der beiträgt. Aber er kann ein großer Teil der Lösung sein, aber er kann nicht das gesamte Straßenaufkommen von der Straße holen. Da müssen wir auch mehr tun in Richtung Elektrifizierung und vor allen Dingen auch in Richtung weniger Verkehr. Also einfach gucken, welche Wege sind eigentlich notwendig, wo müssen wir fahren und was kann man vielleicht auch einsparen. Und die Preisschraube, Herr Schneider, Sie hatten es angesprochen, ist auf jeden Fall die, die immer wirkt. Ja, also Männer und Frauen wollen gerne sparen, da haben Sie völlig recht, oder wollen irgendwie das gute Angebot nutzen. Und da sind günstige Angebote wie in Wien sicherlich ein Zugpferd. Aber auch da kann ich Ihnen sagen, das wird nicht nur aus Steuergeldern finanziert. In Wien haben die es beispielsweise so gemacht, dass die Parkraumbewirtschaftung angezogen haben, also da sozusagen Gelder aus der Parkraumbewirtschaftung für benutzen, um den öffentlichen Verkehr
in Wien. Das heißt Parkraumbewirtschaftung?
Dass man für das Parken zahlt, also dass man auf der Straße, wenn man da parkt, in die Parkuhr Geld steckt, sozusagen.
10 Euro sind das in Wien.
Die sind, glaube ich, sogar unterschiedlich gestaffelt auch nochmal, aber das ist quasi die Einkommensquelle, aus der unter anderem auch der öffentliche Verkehr mitfinanziert wird.
Letzter Punkt, ich möchte auch nochmal einhaken, also was nützt das billige Ticket? Wenn der Bus dann nur dreimal am Tag kommt, das ist ja auch wieder so eine Geschichte für die, also für alle, die auf dem Land leben. Was muss passieren, damit auch für sie ÖPNV attraktiver wird?
Genau, also man muss sich vorstellen, auf das Land fährt auch eine gute Schienenverbindung, also so eine Regionalbahn, die an einem Regionalbahnhof hält, und dann hätte man von diesem Regionalbahnhof, von dieser Station gute Verteilverkehre. Das können eben auch beispielsweise so kleinere 6- oder 8-Sitzer sein, die dann die Kommunen rundherum anfahren und die Menschen eben vor die Haustür bringen oder von der Haustür abholen. Also das kann ein Angebot sein, das kann aber auch sein, dass man gut mit dem Fahrrad zu diesem Knotenpunkt kommt und dann aber von diesem kleinen Bahnhof in der kleineren Stadt dann auch wirklich häufig ein Zugverkehr stattfindet und zuverlässig vor allen Dingen Zugverkehr stattfindet. Bis hin zu der Frage, wie kann man mit On-Demand-Shuttlen, also die man dann bestellt, wenn man gerade fahren möchte, wie kann man da das System zusätzlich ergänzen zu den Bahnstrecken, die eben sehr gut ausgebaut werden müssen, gerade in den Speckgürtel der größeren Städte rundherum.
Herr Schneider nochmal, ganz am Schluss.
Ja, Sie sprechen da gerade was an, das muss kommen, also ich bin der Meinung, das geht gar nicht anders, muss kombiniert werden zwischen Bahn und Bus. Jetzt bringen Sie doch aber mal diese Leute unter einen Hut, die nur auf Gewinne gucken. Sind wir doch mal ehrlich, lassen Sie die Katze aus dem Sack. Es geht um Geld, um nichts anderes. Kein Manager da oben denkt ans Klima. Er will Geld verdienen. So und so wird jeder Einzelne handeln und holt das Beste dabei raus. Dann sind wir auf dem besten Weg, dann müssen Sie den kompletten Nahverkehr, Mittelverkehr, Schiene, Bahn, Busse, ich kenne es, ich bin in der DDR aufgewachsen, leider muss ich so sagen, dann müssen Sie es verstaatlichen. Und dann von oben her komplett neues System. Alles andere, was Sie hier machen und was hier besprochen wird, kommt mir alles sehr ideologisch vor. Da sitzen die Grünen und wollen ihre grüne Ideologie mit allen möglichen, es geht nur kombinieren. Auto, Bahn, Bus, viele Leute können gar nicht aufs Auto verzichten.
Herr Schneider, dezidierte Meinung aus Kiel und dazu würde ich gerne abschließend nochmal Herrn Pflege hören. Dankeschön.
Ja, ich glaube, Herr Schneider, Ihr zentraler Satz war, die da oben, wie Sie es genannt haben, die sollen sagen, was sie eigentlich wollen. Wir sind ja thematisch hier vom 9-Euro-Ticket gekommen. Das war ursprünglich als sozialpolitische Maßnahme gedacht, haben Sie völlig recht. Jetzt reden wir hier über Klimaschutz, darüber haben Sie sich auch mokiert. Aber um mal in Ihrer Welt, in der Sie sich gerade befinden, zu bleiben. Sie sind ja nun im Auto und fahren gerade jetzt Auto. Und was die Regierung hier in Deutschland macht, ist nach links blinken und gleichzeitig nach rechts zu blinken. Das heißt, die Orientierung, die Sie zu Recht einfordern, die kriegen wir hier in Deutschland verkehrspolitisch nicht von der Bundesregierung. Ja? Links blinken ist der Tankrabatt, so nach dem Motto, liebe Autofahrer, macht alle so weiter wie bislang. Wir helfen euch, wenn der Sprit zu teuer wird. Rechts blinken ist 9-Euro-Ticket, fahrt doch Bus und Bahn auch das als Korrektiv. Aber die Konsequenz ist, wir fahren geradeaus weiter. Wenn man links und rechts gleichzeitig blinkt, weiß kein Mensch, wohin die Richtung gehen soll und wohin die Reise gehen soll. Und das ist genau der grundlegende Fehler. Insofern bin ich bei Ihnen mit dem Satz, die sollen sagen, wo die Reise hingehen soll. Und da möchte ich mal den Blick in Richtung Schweiz lenken. In der Schweiz, was ja nun topografisch durchaus anspruchsvoll ist mit den Alpen und den vielen kleinen Bergdörfern. Und wenn Sie sagen, Sie sind in Kiel unterwegs und kommen da aus Schleswig-Holstein, da ist ja die Welt für Schienenlegen und für Busfahren relativ einfach im Vergleich zur Schweiz. Aber in der Schweiz haben Sie in jedem kleinen Bergdorf einen gesetzlichen Anspruch auf die Bedienung mit öffentlichem Personennahverkehr. Ab 100 Einwohnern haben Sie einen gesetzlichen Anspruch drauf. Also nicht bitte, bitte und einen Schulbus am Tag, sondern der kommt im Stundentakt, kommt da ein Bus. Und das ist die Richtung, wo wir hin müssen. Also nicht links und rechts gleichzeitig blinken, sondern in diese Richtung. Das nennt sich dann Erreichbarkeitsgarantie, Mobilitätsgarantie, ein Recht auf einen ordentlichen ÖPNV. Mhm. Und das hat Österreich jetzt auch in der Koalitionsvereinbarung, in der im Regierungsprogramm. Und in Deutschland sind die ersten Bundesländer, die sich diese Idee zu eigen machen. Baden-Württemberg, Sachsen, Rheinland-Pfalz. Also wir haben die ersten Länder, die in diese Richtung gehen. Und das ist die Debatte. Und dann sollte die Bundesregierung aber nicht links und rechts gleichzeitig blinken, sondern sagen, was Sache ist.
Herr Schneider, vielen Dank für den Anruf aus Kiel. Und wir sind heute im Gespräch mit Dirk Pflege, dem Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, und mit Dr. Katrin Schikan, Abteilungsleiterin Umwelt und Verkehr beim Umweltbundesamt, weil wir unter anderem darüber sprechen, wie es weitergehen soll nach dem 9-Euro-Ticket und wie das dann finanziert werden kann. Max Heitzer schreibt: Zur Finanzierung eines kostenlosen ÖPNV stellt er sich vor, dass das vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer gleichermaßen bezahlt wird. 50 Euro monatlich gibt jeder, der in Sozialversicherungen einbezahlt, wie bei der Krankenkasse oder Pflegeversicherung. Das muss dann nicht als Ökosteuer deklariert werden, sondern als Mobilitätssteuer. Damit kann jeder was anfangen und Sozialabgaben funktionieren auch soweit. Jan Hinrichsen schlägt vor und sagt erstmal, das 9-Euro-Ticket ist klasse und sollte bleiben. Finanzierung neben der sofortigen Umleitung aller Verkehrs- und Verkehrsmittelsubventionen hin zu Bahn und ÖPNV könnte statt Tankrabatt auf alle Kraftstoffe eine erhebliche Sondersteuer, mindestens 200%, erhoben werden, die ebenfalls in das ÖPNV-System oder aber in die Bahn fließt. Alexandra Stolzenburg aus Birkenwerder hat am Telefon vielleicht auch noch eine Idee zur Finanzierung. Schönen guten Morgen, Frau Stolzenburg.
Ja, guten Morgen in die Runde. Vielen Dank für die interessante Diskussion bei Ihnen. Ja, also ich habe grundsätzlich ein großes Problem mit der Trennung von öffentlichem Nahverkehr und öffentlichem Fernverkehr. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man die Steuern auf umweltschädliche Flugreisen einfach erhöhen müsste und auf das 9-Euro-Ticket umlegen könnte und dadurch klimafreundlicher werden könnte. Die ganze Klimapolitik würde sozusagen ernst genommen werden, die wir jetzt so im Gespräch haben. Und ja, das wäre mein Vorschlag.
Frau Schikan nickt begeistert.
Ja, da haben Sie total recht. Gerade dieses Fliegen ist ja ein sehr, sehr großes Umweltproblem. Also die Treibhausgase, die beim Fliegen ausgestoßen werden, sind bei weitem über dem, was das Reisen mit dem Pkw auch angeht. Also da haben wir ein großes Problem. Und natürlich ist es so, dass wir derzeit auch viel zu billige Flugticketpreise haben. Also ich war letztens auf der ILA und da hat man mir zwar gesagt, ja, wir müssen gucken, dass die Luftfahrt also die Hersteller und die Luftfahrtunternehmen, die müssen auch aus der Krise kommen. Aber ich frage mich, ob das wirklich so wünschenswert ist aus Klimasicht.
Die ILA und, ist was?
Die Internationale Luftfahrtausstellung, genau. Also da werden ganz viele nackige Flugzeuge gezeigt und laute Flugzeuge vorgeführt. Genau, und die Problematik, die wir derzeit in Deutschland haben, ist, dass der Luftverkehr ja auch sehr, sehr stark unterstützt oder werden auch die verschiedene Preise einfach nicht zahlen muss. Also beispielsweise haben die eine Befreiung von der Energiesteuer für Kerosin. Das sind also mehr als 7 Milliarden Euro jedes Jahr, die da nicht bezahlt werden müssen und die das natürlich dazu dann bringt, dass die Tickets auch billiger sind. Zudem sind auch noch die Tickets von der Mehrwertsteuer befreit, wenn sie international ausgestellt sind. Auch das sind in etwa, also Gelder, die weit mehr als 4 Milliarden bis zu 5 Milliarden Euro jedes Jahr ausmachen. Also das sind sozusagen schon ganz schöne Größenordnungen, die Hörerin jetzt anspricht, die man natürlich nutzen könnte. Wenn man die erheben würde, würden natürlich die Ticketpreise teurer werden. Aber das Geld könnte der Staat dann auch verwenden, eben beispielsweise um Infrastruktur für Bus und Bahn auszubauen. Also das wäre eine super Win-Win-Situation, nicht nur für die gerechtere Verteilung, sondern auch für das Klima, weil wie gesagt, das Fliegen ist die klimaschädlichste Option, sich fortzubewegen.
Herr Pflege, Sie zum Vorschlag von Frau Stolzenberg?
Ja, Frau Stolzenberg hat einen Punkt gemacht.
Burg, und zwar, Entschuldigung, ich habe Stolzenburg heißen
Frau
Sie.
Frau Stolzenburg hat einen Punkt gemacht und zwar mit ihrem Hinweis, dass sie ein Problem damit hat mit der Trennung von Nah- und Fernverkehr. Weil das 9-Euro-Ticket gilt ja auch nur im Nahverkehr. Und wenn wir das Flugzeug als das umweltschädlichste Verkehrsmittel eindämmen wollen, auch durch gute Alternativangebote, dann darf man eigentlich bei der Diskussion 9-Euro-Ticket nicht stehen bleiben beim Nahverkehr, beim öffentlichen Nahverkehr, sondern muss den Schienenpersonenfernverkehr mit in den Blick nehmen. Weil nur der kann ja die Konkurrenz für das Flugzeug sein. Das kriegt man ja nicht mit Überlandbussen hin oder mit Nahverkehrszügen. Da brauchen wir die ICEs und die Intercities. Und die haben wir bislang in der Diskussion noch gar nicht berücksichtigt. Insofern, Frau Stolzenburg hat da einen wichtigen Aspekt angesprochen. Die Subventionierung des Flugverkehrs, des klimaschädlichsten Verkehrsmittels mit Steuergeldern, hat Frau Gikan eben dargestellt. Noch nicht abschließend, da gibt es noch viel mehr Subventionen, aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Mein Hinweis ist, dass wenn man die Fernzüge mit einbeziehen möchte in dieses Prinzip Flatrate, einfach machen, günstiger machen, auch vom Angebot her eine Alternative zum Flugverkehr zu schaffen, dann lohnt ein Blick nach Österreich. Dort gibt es das sogenannte Klimaticket und das gilt landesweit nicht nur in allen Nahverkehrszügen und in allen Bussen, sondern auch in den Fernverkehrszügen. Mhm. Und das ist auch nochmal ein spannender Ansatz, der jetzt über diese 9-Euro-Ticket-Diskussion hinausgeht. Was macht man eigentlich mit dem Schienenpersonenfernverkehr?
Gudrun Ernstbrunner schreibt dazu, in Vorarlberg haben wir das Klimaticket für 365 Euro im Jahr. Die Bus- und Zugpläne sind aufeinander abgestimmt, in vielen Gegenden im 15-Minuten-Takt. Und viele Linienführungen gibt es, sodass man nicht so viel umsteigen muss.
Das ist auch noch eine weitere Besonderheit in Österreich. Das ist nicht nur ein Klimaticket für 3 Euro am Tag, also 1095 Euro im Jahr für das ganze Land gibt, also für ganz Österreich, sondern es gibt, eben ist Vorarlberg genannt worden, es gibt dann auch noch in den einzelnen Bundesländern Ländertickets. Und das ist eine super charmante Sache. Und vielleicht sollten wir damit anfangen in Deutschland, dass wir wirklich überlegen, wie können wir pro Bundesland so nach dem österreichischen Modell so ein Länderticket kreieren.
Vor allen Dingen auch für Pendler.
Genau.
Attraktiv.
Genau.
Mhm. Frau Stolzenburg, ich vermute mal, Sie fliegen so selten wie möglich oder gar nicht und fahren ausschließlich mit der Bahn oder wie lösen Sie es?
Ja, genau. Also ich besitze gar kein Auto. Meine ganze Familie besitzt kein Auto. Wir fahren nur mit dem öffentlichen Verkehr und mit Fahrrädern oder gehen zu Fuß. Das ist natürlich umständlicher. Man muss sich da einstellen drauf, wenn man einkaufen geht oder so. Da stellt man sich drauf ein, gewöhnt sich dran. Aber ich möchte meinem Vorredner auch noch was sagen. Also das stimmt natürlich mit Österreich und der Schweiz, aber ich glaube, wir müssen wirklich auch ehrlich sein. Das Problem ist doch, dass weder die Schweiz noch Österreich Autos herstellt. Und das ist doch ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Und natürlich könnten wir uns wünschen, dass wir überall in Deutschland super ausgebaute Schienennetze haben. Aber die Wirtschaft funktioniert ja hauptsächlich vom Autobau in Deutschland. Und ich glaube, dass wir müssen das auch wirklich alles ansprechen und dass das ein Problem ist in unserer Gesellschaft, ja?
Der Pflege.
Das ist ein Problem. Auch da gebe ich Ihnen zu 100% recht. Und da können nur die Menschen, also meine tiefe Überzeugung ist, die Verkehrswende in Deutschland, wenn sie überhaupt in Gang kommt, noch haben wir sie ja nicht, aber wenn sie in Gang kommt, kommt sie durch Druck von unten. Die Menschen sind weiter bei der Verkehrswende als die Bundespolitik. Das kann ich Ihnen aus jahrzehntelanger auch Lobbytätigkeit hinter den Kulissen im politischen Berlin sagen. Insofern, meine Hoffnungen ruhen auf den Menschen. Dann müssen wir es ändern. Wer sonst?
Frau Stolzenburg, nun haben Sie gesagt, also Sie räumen ein, es ist ein bisschen umständlicher, ÖPNV zu fahren. Wie nehmen Sie es wahr bei der Bahn? Ich habe manchmal so das Gefühl, zum Beispiel Bahncard 100, man braucht, ich glaube, Herr Pflege sagt immer, man braucht das kleine Bahncard-Abitur, um da so durchzusteigen. Also es gibt die Bahncard für Junge, es gibt die für Senioren, es gibt die für Geschäftsreisende. Blicken Sie da noch so richtig durch?
Naja, es ist wirklich schwierig, vor allem auch mit den Preisen, die ja auch schwanken, je nachdem, wie viele Tage man vorher einen Zug bucht, also besonders im Bahnfernverkehr. Das ist schon schwierig, das gebe ich zu. Allerdings muss ich auch sagen, es wird sich so viel beschwert darüber, dass der Luxus oder dass es sehr unbequem ist, mit der Bahn zu fahren. Aber wenn ich die Bilder sehe von den Flughäfen zurzeit, worauf sich die Leute einlassen, wo sie stundenlang am Flughafen liegen und schlafen und warten, bis irgendwann ihr Flug geht. Also, und das alles wird in Kauf genommen und da wird sich auch nicht drüber beschwert. Nein, das wird noch unterstützt von der Bundesregierung, dass dort die Verhältnisse sich verbessern. All das würden die Leute bei der Bahn nicht akzeptieren, aber im Flugverkehr wird es akzeptiert. Und damit habe ich persönlich wirklich ein großes Problem.
Dennoch nochmal gefragt, Herr Pflege, Frau Cikan, welche Alternativen gäbe es denn? Bleiben wir mal bei der Bahncard, wo wir jetzt gerade bei der Bahn auch sind. Bahncard 100 kostet mehr als 4.000 Euro für die zweite Klasse und 7.000 für die erste Klasse, richtig?
Ja.
Da höre ich jetzt ganz viele, die sagen, das kann ich mir nicht leisten. Besteht die Hoffnung, dass da zum Beispiel eine preisgünstige Alternative gefunden wird?
Herr Pfleger hat es ja angesprochen, es gibt ja jetzt Diskussionen zu dem Klimaschutz-Sofortprogramm, wo auch in der Diskussion ist, dass man so eine Art Klimaticket, soll das jetzt wohl heißen, wir hätten mal die Idee des Deutschland-Tickets ins Spiel gebracht, also quasi parallel zum österreichischen Klimaticket, Herr Pflege, was Sie vorhin dargestellt hatten, also dass man überlegt, vielleicht erstmal pro Bundesland zu gucken, was gibt es da für einfache Tickets, weil das ist ja das wirklich Tolle an diesem 9-Euro-Ticket, man kann überall einsteigen, wenn man es einmal gekauft hat und dann aber auch gucken, wie weit kann man das als ein Deutschland-Ticket tatsächlich auch vertreiben, also dass man eben quasi so eine Bahncard 100, sag ich mal, aber eben inklusiv aller Fähren und auch der Busse auf Rügen kam ja heute auch schon, also gerade, dass man dieses Umsteigen, diese Hürde, oh Gott, was kaufe ich da jetzt für ein Ticket für den Anschlussbus, dass das wegfällt. Also ich glaube, diese Diskussion wird gerade ganz aktiv geführt und da habe ich Hoffnung, dass wir zumindest im Herbst einen guten Vorschlag auf dem Tisch liegen haben, wie der dann finanziert wird, ist dann die nächste Frage. Wir haben ein paar gute Dinge jetzt auch hier diskutiert und ich wollte aber nochmal auf die Hörerin auch eingehen, die postuliert hat, dass wir das in Deutschland so schwierig haben, weil so viel Automobilwirtschaft bei uns ist. Ja, die Automobilwirtschaft sagt immer, wie viele Menschen da beschäftigt sind, aber ich würde gerne mal noch eine Gegenzahl reinwerfen. Also die sagen, etwa 800.000 Menschen sind direkt in der Automobilwirtschaft beschäftigt. Das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung hat letztens eine Studie rausgebracht, dass über 500.000 Menschen im Mobilitätssektor beschäftigt sind. Also wenn wir an die Schienenverkehrsindustrie denken, auch die ist in Deutschland übrigens sehr stark, an die Radverkehrsindustrie und an alle Menschen, die im öffentlichen Verkehr tätig sind. Also auch das ist ja eigentlich eine große Summe, aber das wird häufig gar nicht so gegenübergestellt und ich denke, da haben wir eine Lobby und wenn wir jetzt auch noch die Menschen hinter uns bringen können, die vielleicht gute Erfahrungen mit dem Ticket jetzt sammeln, dann haben wir den nötigen Druck, der politisch da sein muss, um da etwas zu bewegen.
Frau Stolzenburg, vielen Dank für Ihre guten Erfahrungen, die Sie uns mitgeteilt haben und vielen Dank für die Ideen, die Sie eingebracht haben. Eine Hörerin schreibt uns, ich bin keine Pendlerin, liebe aber das Zugfahren und habe das bis dato, wenn auch Autobesitzerin, wann immer möglich genutzt. Der gewünschte Effekt, mehr Menschen auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu locken, hat bei mir zu dem gegenteiligen Effekt geführt. Ich meide die Bahnen seitdem, wann immer möglich. Gerammel an den Bahnsteigen, enge Züge, die zum Bersten voll sind, all das, insbesondere bei steigenden Corona-Zeiten, kein Vergnügen. Oliver Adams dagegen erzählt, wir Eltern, zwei Kleinkinder, hatten gute Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket. Wir pendeln nicht, nutzen es aber öfter für Besuche in nahegelegenen Städten. Insbesondere waren wir im Fahrradurlaub in Ostfriesland. In den Ferienzeiten ist es wahrscheinlich schwieriger. Insbesondere sollte man sich vorher informieren, ob Fahrradmitnahme überhaupt möglich ist. Annegret Braun wartet in Stuttgart am Telefon. Guten Morgen, Frau Braun.
Ja, guten Morgen. Jetzt hoffe ich, dass die Aufgeregtheit mir trotzdem zusammenbringt. Das Vor-E-Mail kann ich nur zustimmen. Also die Frau, die da auch entnervt ist, ich gehöre auch zu, habe kein Auto mehr, habe ein Jahresabo-Ticket und fahre einmal pro Woche nach Heidelberg zur Vorlesung. Und das ist jetzt so schief gegangen, jedes Mal verspätet, proppenvoll. Und dass ich jetzt quasi für diese eine Strecke hinzu mir ein ICE-Ticket genommen habe mit Bahncard für diesen Sommer jetzt. Und rückwärts fahre ich noch mit dem 9-Euro-Ticket, wenn Sie so wollen. Und jedes Mal ist es knackvoll bei 30 Grad. Ich stehe hier, habe graues Haar, keiner steht auf. Und denke, na gut, später für die steht auch keiner mehr auf. Es ist echt, ja, kann nur sagen, der Horror. Und was hinzukommt, das habe ich vorher auch gesagt, dass eben, ich bin ja Jahresabo-Benutzer und habe quasi meinen Preis ja schon bezahlt und bekomme jetzt quasi pro Monat 9 Euro zurück. Und wenn ich die Rechnung richtig machen würde, dass es mich entlasten, also dass ich auch einen Gewinn hätte, dann müsste ich quasi ja abzüglich des Jahresabo-Preises, also für den Monat, 9 Euro müsste quasi das ersetzt bekommen und nicht 9 Euro. Die Rechnung geht schlussendlich nicht auf. Also ich fühle mich jetzt also nicht als Gewinner bei der ganzen Sache, sondern ja, einmal praktisch genervt und einmal, wenn man so will, finanziell habe ich auch nichts davon.
Wie ist das, Herr Pflege, mit den Abos, die man abschließt, abzüglich 9 Euro? Sie können es wahrscheinlich nur für Berlin sagen.
Ja, also das wundert mich, dass Sie meinen, oder erstmal die Frage, bevor ich antworte, haben Sie denn schon den Erstattungsbetrag bekommen oder befürchten Sie, dass Sie nur 9 Euro zahlen?
Ich war schon dort und dann hieß es, ich muss im August kommen. Also ich zahle pro Monat 48,
ja.
Mein Jahresabo, das habe ich schon bezahlt für das ganze Jahr. Und im August kann ich kommen und kriege dann 3x9 Euro ersetzt.
Na, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Das haben Sie vielleicht falsch verstanden oder die Auskunft, die man Ihnen gegeben hat, war falsch. Also in Berlin ist das bei uns so, ich habe für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben alle ein Jahresticket für den öffentlichen Verkehr hier in Berlin. Das ist Teil des Gehaltes, so ein Jobticket. Und da ist auch schon das erste Geld eingegangen hier vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Und zwar bekommen wir die Differenz erstattet jetzt als Arbeitgeber, die Differenz zwischen den 9 Euro und dem Einkaufsmonatspreis dieses Jobtickets. Das heißt, wir zahlen dann tatsächlich nur 9 Euro für diese Monatskarte. Und meine Prognose ist, bei Ihnen wird das, wenn das Geld in den nächsten Tagen eingeht, auch so sein, dass Sie die komplette Differenz erstattet bekommen und nicht nur, wie Sie befürchten, die 9 Euro.
Ich habe kein so ein Online-Ding, aber das macht ja nichts. Und mal sehen, ob der VVS Stuttgart oder SEP das so wie in Berlin löst. Also verstanden habe ich es anders. Aber dann
ist ein Versuch wert.
Ich habe das Gegenteil und schließe mich dann nur dieser Vorrednerin an. Das ist echt für welche Verfahren uns anders kennen. Gut, ich freue mich über diese jungen Leute, die jetzt ihren Spaß haben, aber solange die Bahn wirklich nicht nachzieht, gut, der Stuttgarter Bahnhof kommt noch hinzu mit seinem Horror, es ist echt, ja, ich beruhige, als erstmal habe ich laut rausgerufen, haltet eure Autos, ihr braucht sie wieder. Aber ich sehe es natürlich aus meinem, sage ich mal, Umweltschutzding schon anders, aber die Nerven waren soweit.
Frau Braun, vielen Dank für diesen Anruf aus Stuttgart. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen helfen können, was Herr Pflege gesagt hat. Und wir gehen nach Ludwigshafen zu Timo Böhme. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Böhme.
Ja, ich finde die Diskussion ausgesprochen spannend. Und ich möchte auf das zurückkommen, was Frau Stolzenfeld, heißt sie, glaube ich, richtig, gesagt hat. Es geht ja um die Tarifsysteme. Es gibt verschiedene Karten in den verschiedenen Ländern. Und ein Beispiel international ist zum Beispiel die Oyster Card, die in London benutzt wird. Wer schon mal in London war, hat die dann vielleicht auch benutzt. Und da ist es eben so, dass man die Verkehrssysteme sehr flexibel und trotzdem immer zu einem fairen Preis nutzen kann. Wenn ich im Monat nur einmal mit dem Bus oder mit der Tube, also der U-Bahn fahre, dann bezahle ich eben 2 Pfund, ohne dass ich das jetzt die aktuellen Tarife kenne, aber dann bezahle ich eben 2 Pfund. Das heißt, ich habe zwar einen höheren Preis, aber ich habe trotzdem nicht die Kosten einer Monatskarte. Fahre ich aber 10 oder 20 Mal, fahre ich regelmäßig zur Arbeit, dann bezahle ich einen Maximalbetrag, der, weiß ich im Moment auch nicht genau, wo er ist, aber vielleicht bei 25 oder 30 Pfund ist. Das heißt, ich habe immer maximale Flexibilität, auch wenn ich mal im Urlaub bin, krank bin, auch wenn mal die Wetterbedingungen so sind, dass ich vielleicht doch mit einem privaten Fahrzeug fahren möchte, auch wenn vielleicht die öffentlichen Verkehrsmittel mal ausfallen. Sowas gibt es ja nun auch, das kennen wir ja auch. Ich habe immer vom Tarif her die maximale Flexibilität und den günstigsten Preis.
Das
und
klingt,
ich denke, mit so einem System könnte man die Menschen tatsächlich auf die öffentlichen Verkehrsmittel locken und muss dann auch nicht übermäßig subventionieren. Was halten Sie denn davon?
Klingt überzeugend. Frau Tschikan, was sagen Sie?
Ja, von hinten aufgerollt. Also übermäßig subventionieren, da muss ich wirklich leider immer wieder ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Also es ist einfach sehr teuer, das öffentliche Verkehrssystem aufrechtzuerhalten. Und nur mit einer Nutzerfinanzierung wird das nicht machbar sein. Das ist der erste Punkt. Aber ansonsten, Herr Böhme, Ihre Idee, die Oystercard auf Deutschland zu übertragen, finde ich grandios und brillant und hätte das auch gerne. Also gerade diese Idee zu sagen, ja, man zahlt das, was man fährt, ja, und man muss nicht von vornherein schon irgendwie kalkulieren, ja, lohnt sich jetzt eine Monatskarte, ja oder nein, wenn ich die kaufe, und am Ende ist man ja gelackmeiert, wenn man gerade mal dann irgendwie dann doch nicht so viel gefahren ist. Also dieses Zahlen, was man selber fährt, ist eine sehr gute Idee, um dann auch zu gucken, ich würde es gerne auch noch weiterentwickeln, dass man sagt, man hat sogar noch so einen Deckel drauf, ja, also dass wenn man dann eben die 30 Fahrten im Monat gemacht hat, dass man dann eben den Monatskartenpreis, also als den günstigsten Preis auch tatsächlich nur abgezogen bekommt. Und dieses ist ja ein digitales System, diese Oystercard. Da gibt es auch andere Länder, die das nutzen. In den Niederlanden beispielsweise ist das auch so gelöst. Und für Deutschland, weiß ich, ich gucke jetzt mal nach zu Herrn Pflege rüber, gibt es die VDV-Kernapplikation. Seit wie vielen Jahrzehnten wird das diskutiert? Also
VDV-Kernapplikation?
Genau, das ist quasi diese Idee, so ein System zu entwickeln. Das klingt ganz sperrig.
Finde ich Oystercard besser.
Ja, das stimmt. Also VDV ist ja der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen und die hatten sich also schon vor vielen, vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben, das mal zu vereinheitlichen und für Deutschland so ein System zur Verfügung zu stellen. Und es wird auch jetzt ja, in einigen Gegenden in Deutschland ausprobiert. Also man ist da guter Dinge, dass man da vorankommt, aber das dauert natürlich alles viel zu lang. Wir brauchen da schnell eine Lösung und Herr Böhm, Ihr Vorschlag ist super. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da auch Menschen glücklich machen damit und vor allen Dingen diese Einfachheit des 9-Euro-Tickets auch so ein Stück weit eben weiter fortentwickeln.
Danke für das grenzüberschreitende Gucken, Herr Böhme. Und wir gehen noch am Schluss nach Dresden und hören uns den Vorschlag von Klaus Schmidt an. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Ja, guten Morgen, hallo. ICE und IC einbinden in den Preis von eben jetzt diesem 9-Euro-Ticket. Die fahren nämlich leer. Ja, in den Nahverkehrszügen ist Stau und die fahren leer. Das ist das eine. Dann, wir haben eben jetzt die GEZ. Und genauso kann man das eben jetzt finanzieren, wenn wir eine Mobilitätsabgabe pro Haushalt einnehmen. Und dann könnten wir eben jetzt 50 Euro einnehmen und gleichzeitig eben jetzt die Subventionen abbauen. Dienstfahrzeug, Entfernungspauschale, Dieselsubvention, Luftverkehr haben wir schon erwähnt. Mhm. Alles das kann dann eben jetzt da in diese Finanzierung hinein fließen und die Steuern natürlich auf Benzin und Diesel erhöhen. Das ist eben jetzt das Thema. Und nochmal ganz zum Schluss, der Herr Bauer, ich bin eben jetzt aus Frankfurt, überzeugt, dass seine Argumentation die richtige ist. Und wenn wir keine Lobbyisten eben jetzt in der Politik hätten, Automobilindustrie und was auch noch erwähnt wurde, die Gewinnorientierung, wäre das eben jetzt der richtige Gedankengang. Deswegen nochmal eben jetzt anhören, was der Herr Bauer aus Frankfurt gesagt hat. Das fand ich eben jetzt wirklich spitzenmäßig eben jetzt und sehr klar durchdacht.
Ja, wir würden uns gerne am Schluss noch anhören, was Herr Pflege zu Ihnen, Klaus Schmidt, zu sagen hat und zu Ihrem Vorschlag, dass man eine Mobilitätsabgabe so wie die Rundfunkgebühr einführen könnte. Herr Pflege, ja, Dankeschön, Herr Schmidt.
Herr Schmidt, vielleicht zu Ihrem ersten Satz, die Intercities fahren leer. Das kann ich aus meiner Alltagserfahrung, aber auch aus Kenntnis der Statistiken nicht bestätigen. Wir haben natürlich Corona gehabt, da waren viele ICEs leer und auch Intercities, aber der durchschnittliche Besetzungsgrad liegt weit über 50%, wenn man jetzt Corona außen vor lässt. Und diese Besetzungsgrade haben wir jetzt eigentlich auch schon wieder erreicht. Also leer fährt da nichts durch die Gegend im Fernverkehr. Und was den Vorschlag mit der Umlage auf alle Haushalte anbelangt, also analog zur Rundfunkgebühr, dass man das für den öffentlichen Personennahverkehr oder auch für den Schienenverkehr machen könnte, weiß ich nicht, ob das kommunikativ die bestmögliche Art ist, um Mehrheiten in Deutschland bei den Menschen zu gewinnen. Also die Rundfunkgebühr als solche ist ja nicht gerade sehr populär, um das mal hier im öffentlichen Rundfunkstudio zu sagen. Ich selber zahle sie gerne. Ich weiß aber, es sind viele, die das anders sehen. Das ist, glaube ich, kein Gewinnerthema, wenn man sagt, alle müssen. Ich halte es beim Verkehr, und das ist beim Rundfunk in der Form nicht möglich, ich halte es beim Verkehr für besser zu sagen, dann sind zum Beispiel Anwohnerparkausweise das Pendant, um ein City-Ticket kostengünstiger zu machen, dass man im Verkehr das finanziert, untereinander.
Aber es ist eine Idee, wir haben viele, viele Ideen gesammelt, deshalb auch nochmal danke an Herrn Schmidt aus Dresden für diese Idee, Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket und die Frage, wie es weitergeht, das hat uns heute beschäftigt. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die sich an dieser Sendung beteiligt haben, und natürlich ganz herzlich nochmal Katrin Cikan, Abteilungsleiterin Umwelt und Verkehr beim Umweltbundesamt, und Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Schönes Wochenende mit unserem Programm. Danke.
Dankeschön.
Danke.